Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Mein Name ist JD Vance und dann hatte ich so einen Schauer und dachte so, oh, okay, jetzt lasse ich mich darauf ein. Und nach diesen drei Sätzen war es vorbei und ich war sozusagen komplett in diesem Buch drin. Also das passiert einem dann natürlich. Ja. Man mag diesen Menschen sehr, man schätzt ihn und man denkt, er ist einer von uns, sag ich jetzt mal. Ja. So.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik. Mein Name ist Steffi und mir gegenüber sitzt ein sehr feixender
Micha. Hallo zusammen.
Hallo, warum lachst du?
Weil du mich anlächelst.
Okay. Ja, heute wird es ja sehr schwer intellektuell, würde ich sagen, zumindest in Teilen. Und es geht um, es scheint, als wäre es politisch, aber eigentlich gehen wir voll in die Soziologie rein, bis hin schon fast in die Psychologie. Und es geht um einen Sehnsuchtsort, der näher beleuchtet wird. Was ist dieser Sehnsuchtsort der Deutschen?
Die Vereinigten Staaten von Amerika.
Genau. Es geht um einen Podcast, der mal wieder von der Zeit ist. Man muss ja auch einfach sagen, die Zeit liefert da sehr, sehr viel und auch sehr viel Gutes. Ist auch wahrscheinlich nicht ohne Grund der Zeitungsverlag, Zeitschriftenverlag in Deutschland mit den erfolgreichsten Podcasts vor Süddeutsche und Spiegel. Deshalb sind an der Stelle so ein bisschen eine Übermacht, kommt es immer wieder vor, dass wir einen Podcast aus der Zeit vorstellen. Welchen haben wir denn diesmal mitgebracht, Micha?
Wir haben mitgebracht die sogenannte Gegenwart.
Ein Feuilleton-Podcast und im Lied sozusagen ist der zumindest buchaffinen Menschen bekannte Ijoma Mangold, auch war auch Feuilleton-Chef mal bei der Zeit, hat sehr, sehr viel gelesen und auch einige Bücher geschrieben und er macht es eigentlich immer im Tandem. Wie heißen denn die anderen beiden Moderatorinnen, die ihm sonst zur Seite stehen?
Nina Power und Lars Weißbrot. Und das Konzept des Podcasts ist zweiwöchiges Erscheinen und normalerweise sind immer nur zwei von den dreien in einer Episode zusammen.
Ja, und diesmal ist es das Tandem Ijoma Mangold und Nina Power. Sie haben immer ein Thema, was sie mitbringen, das sie oft mit einem Buch oder einem Film irgendwie literarisch verquicken. Sie stellen immer so eine These auf und sprechen dann darüber und meistens hat es einen literarischen oder aktuellen Hintergrund. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Und diesmal heißt der Titel, ich finde ein bisschen pathetisch, müssen wir uns Amerika aus dem Herzen reißen?
Der Podcast fängt immer an, bevor es zum Kernthema geht, was relativ lang diskutiert wird. Also dieser Podcast, diese Episode geht jetzt eine Stunde 15 knapp. Erstmal zum Auflockern, zum Warmwerden. Der Podcast heißt ja auch die sogenannte Gegenwart. Machen Sie immer einen Gegenwartscheck. Jeweils einer der beiden Hosts bringt drei scheinbar gegenwärtige Beispiele mit und sie diskutieren darüber, ob es ein Gegenwartsphänomen ist oder nicht. Und der andere entscheidet immer, ob es einen Punkt dafür gibt oder nicht. Welche Themen haben die denn mitgebracht? Oder lass mal ein, zwei machen, wir müssen ja nicht alle sechs machen.
Also für mich war diesmal das einprägste Thema, waren diese Actionfiguren. Die ist gerade in Social Media vor allen Dingen, also ich habe das zuerst auf LinkedIn wahrgenommen, dass man da mit einem geschickten Prompt und einem Foto von sich selbst sich zu so einer Actionfigur stilisieren lassen kann, mit so ein paar Gadgets dann noch mit dabei. In der IT-Bubble, in der ich persönlich unterwegs bin, war das sozusagen der Renner.
Ich erinnere mich, wie du mich darauf angesprochen hast, dass jetzt jeder so eine Actionfigur hat, also zur Beschreibung noch, die ist dann meistens noch in so einer Verpackung drin, als könnte man die so jetzt aus dem Regal rausholen. Es ist eine Schachtel und da ist eine kleine Figur drin mit ein paar Gadgets, die diese Figur beschreiben soll oder was sie macht. Und als du mich angesprochen hattest, wusste ich erst gar nicht, was du meinst, was einfach zeigt, dass ich länger nicht mehr bei LinkedIn war und kaum habe ich dann quasi auf dein Geheiß hin in meinen Feed reingeguckt, weil erst bist du davon ausgegangen, dass du in einer ganz anderen Bubble bist als ich, was ja auch sicherlich stimmt. Aber kaum mache ich mein LinkedIn auf, wusste ich, was du meinst, weil die dann bei mir auch aufgetaucht sind. Mein Lieblingsgadget, was mir dann aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, hat das einen festen Namen? Also es ist KI-generiert natürlich, weil Michael spricht schon direkt vom Prompten. Es ist irgendeine Software, hast du es mal dir angeschaut?
Ich habe es mir nicht angeschaut. Also es gibt verschiedene Prompting-Apps, mit denen du das machen kannst, aber ich habe mich nicht näher damit beschäftigt.
Achso, ich auch nicht, weil ich dachte, es wäre vielleicht jetzt irgendeine App oder so eine KI-App oder ein Tool, das heißt, was ich... The Human Generator oder sowas, wo man das dann machen kann. Also ich habe mich auch nicht im Detail damit beschäftigt, aber welches ich sehr schön fand, ich weiß nicht, war das in der Hörtisch oder so? Auf jeden Fall die Gadget-Figur von Herrn Söder, der mit einem Sikh-Turban, also nämlich seine Indienreise gemacht hat, auf einer Toilette sitzt und nebendran ist noch so, ich glaube, eine Klobürste als Gadget und irgendwie eine Klopapierrolle oder sowas. Sehr lustig, falls ihr das nicht kennt, einfach mal Söder-Figur-Toilette googeln oder sowas, dann findet man das Bild sicher.
Ja, hier im Podcast wird dann vom US-Finanzminister gesprochen, der mit einem Drucker gezeigt wird, mit dem er Geld drucken kann. Kann man ja auch machen.
Einen anderen Gegenwartscheck, den Nina mitgebracht hatte, war, also das ist jetzt zum Beispiel ein Internetphänomen, aber was Nina Power mitgebracht hatte, war, ist, dass ihr aufgefallen ist, dass in Redaktionskonferenzen beispielsweise das Wort Storno jetzt so Einzug gehalten hat. Also dass junge Menschen den Begriff Storno benutzen, neuerdings sozusagen, als gegenwärtiges Phänomen, wenn sie etwas zurücknehmen wollen. Und tatsächlich, als sie es sagte, also mir ist es auch schon einmal begegnet irgendwo, ich kann noch nicht mal sagen wo, also nicht in der Häufigkeit, wie es ihr auffällt, aber den finde ich als Jugendsprache und gegenwärtiges Phänomen eigentlich auch ganz charming.
Das ging mir auch so, begegnet ist mir der Begriff aber vorher auch eigentlich gar nicht.
Wie gesagt, ich habe ihn einmal mitgekriegt, ich könnte nicht mehr sagen wo, dafür bin ich glaube ich nicht mehr so viel mit jungen Menschen unterwegs, sie und unsere kleine Tochter spricht so noch nicht. Genau, es ist immer so die Lockerungsübung am Anfang. Es gibt, wie gesagt, diesen Gegenwartscheck und sie diskutieren dann, ob es tatsächlich ein gegenwärtiges Phänomen ist, ob man dem schon begegnet ist oder ob das vielleicht schon alter Hut ist. Also manchmal wird auch der Punkt abgelehnt, so von wegen, nee, das habe ich jetzt auch schon vor einem Jahr irgendwo gelesen, gehört, gesehen, wahrgenommen. Und dann geht's ins Hauptthema rein. Wie Michael schon gesagt hat, es geht um die USA und so ein bisschen ordnen die beiden anfänglich auch sehr persönlich ihre USA-Eindrücke und Erfahrungen, also die USA so als Sehnsuchtsort. Jetzt muss man sagen, ich glaube, Ijoma ist doch ein paar Jahre älter nochmal als Nina Power, ne? Ich sag mal roughly, Ijoma ist in seinen 50ern und Nina wird so eher an der 40 rumturnen oder vielleicht einen Tick jünger sogar.
Würde ich auch so sehen. Leider hat der Redaktionsdienst das nicht gut vorbereitet.
Redaktionsdienst, Micha. Genau. Also, steigen wir ein. Einerseits, wie gesagt, berichten Sie so von Ihren Erfahrungen mit den USA und generell, wie das gesellschaftlich für eine Relevanz hat oder hatte auch und wie sich das gerade verändert. Und ziehen nochmal heran als quasi Lektüre, Backup, Hillbilly Elegy von J.D. Vance, den Bestseller. Hast du das Buch gelesen?
Ich habe leider weder das Buch gelesen, noch den Film gesehen. Ist ja auch verfilmt worden und habe das Buch überhaupt in Erinnerung gerufen bekommen, eigentlich als er jetzt zum Vizepräsidenten der USA gewählt wurde.
Ja, also ich habe den Film gesehen vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so. Da hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, dass das eine Literaturverfilmung ist und schon gar nicht, dass J.D. Vance, also als ich diesen Film gesehen habe, wusste ich gar nicht von einer Existenz eines J.D. Vance, weil erst als er als Running Mate sozusagen aufgestellt wurde, da habe ich also schon im Vorfeld der Wahl, habe ich dann diese Berichterstattung über dieses Buch mitbekommen und das wohl auch schon Olaf Scholz das gelesen hat und wohl zu Tränen gerührt war. Den Film finde ich relativ gut. Glenn Close spielt eine der Hauptrollen. Das kommt dann quasi in der zweiten Hälfte und man versucht sich so ein bisschen zu erklären, wie sich das jetzt anfühlt aus quasi deutscher Perspektive, wie man die USA immer angenommen hat, auch verehrt hat, kann man sagen. Ne?
Also es ist ja nicht nur eine wirtschaftliche und militärische Supermacht, sondern auch eine kulturelle. Und gerade in Westdeutschland, also zumindest so wie ich sozialisiert worden bin, hat das ja massiven Einfluss auch gehabt. Das war eben das Sehnsuchtsland Amerika.
Janina Power erzählt ja auch zum Beispiel, dass ihre beste Freundin immer Urlaub in den USA gemacht hat, mit ihrer Familie in Florida war, bei Disney World und sowas, und ihr Fotos gezeigt hat und Nina Power immer traurig war, dass ihre Eltern immer nur nach Frankreich mit ihr gefahren sind und sie natürlich auch gerne dieses amerikanische Feeling, ne, also Burger und, wie sagte sie so schön, so Pop-Songs waren einfach immer amerikanisch. Ja. Wie sie da groß geworden ist und sozialisiert und das nie quasi, zumindest in jüngeren Jahren, live miterlebt hat. Während ja Injoma Mangold eine ganz andere Sicht hatte, als er noch jung war, auf die USA.
Ich weiß nicht, ob er wie jung er da tatsächlich war, aber er hat halt so eine gewisse Borniertheit als Intellektueller gegenüber den USA gehabt und macht das so ein Stück weit am Beispiel des Films fest, dass natürlich der französische oder europäische Autorenfilm dem US-Kommerz überlegen sei. Trotzdem hat man auch den US-Kommerz im Kino geguckt.
Ja. Naja, er sagt ja ganz klar, dass er da stark geprägt wurde von seiner Mutter. Also er kommt ja auch aus einem sehr intellektuellen Haushalt und ist da entsprechend erzogen worden. Und auch wenn seine Mutter sogar eine Zeit lang in den USA gelebt hat und dort auch Freundschaften hatte, dass es immer so einen leichten Pfui-Beigeschmack hatte, was kanische Kultur angeht.
Was so ein kleiner Einwurf noch gewesen ist, ist die Special Relationship Anfang der 1990er Jahre, von der George Bush Senior gesprochen hatte, als er noch US-Präsident gewesen ist, zu Deutschland, weil Deutschland ja durch das Thema Wiedervereinigung seinerzeit sehr auch im Mittelpunkt stand und ich glaube, Bush Senior das Land damals ein bisschen höher gehoben hat mit seiner Wirkmächtigkeit, als es tatsächlich war. Helmut Kohl ist da nicht stärker drauf eingestiegen, aber es zeigt halt einfach dieses besondere Gefühl, was viele Deutsche, vor allem vielleicht sogar auch die Westdeutschen, haben im Kontext USA.
Interessant fand ich, dass Injoma Mangold quasi so zwei Seelen in seiner Brust hatte. Also er ist ja ganz anders erzogen worden und traute sich lang nicht quasi eine Begeisterung für die USA zu entwickeln, weil er eben anders sozialisiert ist. Er kommt aus dem Raum Heidelberg, da ist er groß geworden und hat selber aber heute die Sicht, dass die Amerikaner eigentlich in allem uns überlegen sind, spricht dann aber auch an und dann startet dann eine Diskussion auch mit Nina Power, weil sie eine ganz andere Perspektive hat, dass er meint, dass die korrespondierende Schicht, wie er es nennt, also man muss sagen, es ist ein sehr intellektueller Podcast, gerade Injoma Mangold hat eine sehr eigene Ausdrucksweise, das hört man jetzt nicht einfach mal so weg, sondern man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen, um besser reinzukommen, finde ich immer wieder, also es ist ja auch ein Podcast, den wir schon lange hören eigentlich, ne? Bestimmt schon, weiß ich nicht, 2 Jahre.
Und den wir noch nicht besprochen haben, weil es auch gar nicht so easy ist, dann da mal eine Folge zu finden, wo man, also zumindest ich als Nicht-Intellektueller, den sich so ein bisschen rantraut, das zu besprechen.
Genau, und Injoma Mangold ist halt, wie gesagt, sehr gebildeter, sehr belesener Mann und er spricht dann halt von der korrespondierenden Schicht, also er geht von sich aus und spricht von einer gewissen Klassentreue, also Leute seines Schlages in den USA empfindet er als sehr überlegen auf verschiedenen Ebenen und er sagt auch, er wäre lieber US-Journalist als Journalist in Deutschland, weil es, wenn er sich das hätte aussuchen können, lieber in den USA geboren worden wäre, weil er dort vielleicht noch eine ganz andere Reichweite und viel mehr Möglichkeiten hätte zu publizieren als deutschsprachiger Journalist.
Ja, dass die Klangkammer oder ich weiß nicht, welches Wort er verwendet, einfach viel größer wäre, dass es quasi die ganze Welt wäre.
Naja, er spricht vom World Village, glaube ich, ne? Was er erreichen würde, so sinngemäß. Aber ihr sollt euch ja den Podcast selber anhören, aber dass ihr mal so ein bisschen Eindruck kriegt, was da besprochen wird, wie es besprochen wird. Und er erzählt dann, dass er auch in den 90er Jahren dann, ich glaube 1990, direkt das erste Mal selber in die USA bereist hat. Und wie gesagt, er hat so einen doch sehr eigenen Blick und hat wirklich, man muss sagen, einen gegensätzlichen Blick auf die USA und eine Empfindung als Nina Power, als sie nämlich mit 17 ein Highschool-Jahr gemacht hat und dort 7 Monate verbracht hat.
Ja, weil sie kommt eben in diese Hillbilly-Welt, um die es dann im Buch von J.D. Vance noch geht. Und Ijeoma ist halt am anderen Ende der Skala.
Ja, also Ivy League. Genau. Harvard und Yale ist eher so unterwegs sozusagen mit Menschen, sage ich mal, aus New England, vielleicht noch Kalifornien und so. Und sie landet wirklich in einer Hillbilly-Familie oder wie sie sagt, Rednecks. Mhm. Am Arsch der Welt in den Appalachen, in den Blue Ridge Mountains. Und hat das als wahnsinnig beklemmend, abseits und wie in einer gefangenen Situation empfunden, in der sie war, wie sie auch sagte. Also ich fand es erstaunlich, dass sie es durchgezogen hat.
Also sie macht ja diese Erfahrung, dass du da ohne Auto nichts machen kannst. Niemand läuft, niemand joggt. Sie probiert ein paar Mal joggen zu gehen und wird dann immer direkt angesprochen, ob sie irgendwie Hilfe braucht von Autofahrern. Das finde ich interessant. Ich habe in dieser Tiefe wie Ijeoma diese Erfahrung nicht gemacht von den beiden Amerikas, die es gibt. Aber ich kann mich erinnern, bei meiner ersten USA-Reise eigenständig, dass meine Gastfamilie auch so gewesen ist. Also irgendwo in Bio-Supermarkt und alles total gesund und keine Ahnung was. Die andere Welt konnte man aber auch für mich damals im Vorbeifahren, aber man konnte sie damals schon sehen und beobachten. Und das war im Jahr 2000.
Und tatsächlich habe ich ja kaum amerikanische Erfahrung, muss man sagen, weil wenn man in New York war, kennt man die USA noch nicht. Das habe ich auch schon früh gelernt, sagen ja sogar die New Yorker über sich selber. Und darüber hinaus bin ich eigentlich nicht gekommen, was das amerikanische Festland betrifft. Dennoch hatte ich eine Gelegenheit, mal so ein bisschen lokale Insights zu bekommen durch eine Amerikanerin, die mal bei uns gelebt hat und die quasi auch aus so einer Hillbilly-Familie ist und uns erzählt hat, wie sie aufgewachsen ist und wie kritisch beäugt sie schon wurde von ihrer Familie, also sie kommt aus Maryland, dass sie erstmal den Bundesstaat verlassen hat. Sie hat auch erzählt, dass sie quasi Zeit ihres Lebens da nie rausgekommen ist. Also wenn die Urlaub gemacht haben, dann sind die irgendwie eine Stunde entfernt irgendwie ans Meer gefahren und das war es dann auch. Also sie kennt ihr eigenes Land eigentlich gar nicht richtig. Und dann ist sie ja dann später nach New York gezogen, auch zum Entsetzen ihrer Familie, die gesagt hat, wir werden dich da nie besuchen, weil wir wollen ja nicht sofort auf der Straße ermordet werden. Also haben auch so ein ganz surreales Bild von der Welt da draußen, die ja in ihrem eigenen Land ist. Das fand ich schon sehr interessant. Und natürlich, dass sie nach Europa gegangen ist, um zu reisen. Das sind ja für die auch durchgeknallte Kriminelle und die wollen mit Europa auch gar nichts zu tun haben. Also sie hat da uns da auch schon Einblicke gegeben, die ich bis dahin tatsächlich nur aus Filmen kannte. So.
Ich glaube, bei einem so riesigen Land wie die USA ist es ohnehin schwer zu sagen, ich kenne das Land. Also man hat maximal Eindrücke, die ja dann auch immer in einer bestimmten Zeit irgendwie verankert sind und an einem bestimmten Ort. Und sicherlich sind ja gerade viele europäische Touristen vor allem an der West- oder an der Ostküste oder irgendwo in den Nationalparks, in den großen Sehenswürdigkeiten. Und die sind noch nicht zwingend das normale Amerika.
Ich glaube aber auch, dass das Interesse ist, also mal von deutscher Perspektive mal abgesehen, aber dass auch die Amerikaner selbst, wenn man von dem Amerikaner überhaupt sprechen kann, weil Nina Power und eben Ijeoma Mangold schon zwei verschiedene Arten von Menschen dort kennengelernt haben und entsprechend sehr unterschiedliche Perspektiven. Und ich glaube, damit haben sie auch noch nicht die breite Mitte abgedeckt sozusagen, sondern dass sie beide an fast extremen Punkten unterwegs waren. So, ne? Wie sich das halt bei denen so ergeben hat. Und ich glaube, dass die Amerikaner selbst, je nachdem, nicht das ganze Land kennen und eher lokal denken. Das zeigt sich ja auch im Medienkonsum immer ganz stark. Also was Nachrichten betrifft und so. Dort haben ja Lokalnachrichten nochmal einen ganz anderen Wert als bei uns beispielsweise.
Und Nachrichten sind auch ganz anders aufgemacht mit Mord und Totschlag und irgendwie Verkehrsstaus und viel Werbung dazwischen. Es ist einfach eine andere Welt, aber es gibt eben beides in einem Land, so wie es ja auch in Deutschland viele verschiedene Kosmen nebeneinander gibt, so ein Stück weit auch voneinander entgrenzt.
Ja, und dann kommen sie halt auf das Buch von J.D. Vance, Hillbilly Elegy, zu sprechen und diskutieren. Oder Ijoma Mangold stellt die These auf, dass es vielleicht zu einfach ist, den J.D. Vance einfach als dumm, dass er gewechselt ist, sozusagen von den Seiten, der ja den Trump noch vor Jahren als quasi neuen Hitler bezeichnet hat und ihn auch wirklich massiv beschimpft hat und wirklich gegen Trump war. Und Mangold stellt halt so die These auf, dass es vielleicht zu einfach gedacht ist, und weil er eben aufgrund des Buches, was er auch gelesen hat, was er auch als sehr gut und sehr intelligent geschrieben beschreibt, ich glaube, da sind sie sich sogar relativ einig, und er sagt, er musste sich dann immer wieder vergegenwärtigen, zum Beispiel Vance Auftritt im Weißen Haus, als Zelensky da war, dass das die gleiche Person ist, die das geschrieben hat, und stellt halt die These auf, dass Vance das für sich vielleicht als Projekt, als avantgardistisches Politprojekt versteht. Weil er traut Vance an sich zu, dass er ein kluger Kopf ist, der auch neu denken kann, und dass wir vielleicht nicht, wir Deutschen aus unserer Perspektive, seine Motive gar nicht verstehen können oder erkennen können, warum er sich dann doch auf Trump eingelassen hat.
Dass ich etwas besser versteht, das zum einen, und zum anderen, dass man es hier einfach mit einem psychologisch oder sozialpsychologisch wie individualpsychologisch höchst aufgeklärten, klugen, sensiblen, umsichtigen Erzähler zu tun hat. Und das muss man dann wiederum zusammenbringen mit anderen J.D. Vance-Situationen, die man vor Augen hat, zum Beispiel mit welcher charakterlichen Hässlichkeit er als Gastgeber den ukrainischen Präsidenten Zelensky im Weißen Haus abgekanzelt und quasi in die Ecke gestellt hat.
Vielleicht hat er sich auf Trump eingelassen, um aufzusteigen. Er ist jetzt Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Und interessant fand ich die Beobachtung in dem Podcast, dass er im Laufe der Zeit immer verschiedene Vaterfiguren hatte, durch die verschiedenen Lebensabschnittsgefährten seiner Mutter.
Die auch noch drogensüchtig war?
Ja, genau. Wo er sich wohl auch ein Leben lang immer eingestellt hat auf diese verschiedenen Männer, die dann in seinem Leben waren. Und vielleicht stellt er sich gerade wieder auf eine andere Vaterfigur ein. Könnte man ja fragen.
Stimmt, ja.
Und natürlich ist das soziale Milieu, aus dem er kommt, das ist schon heftig. Anker ist ihm die Großmutter, die irgendwo beschrieben wird, schwanken zwischen konservativer Republikanerin und europäischer Sozialdemokratin in ihren Ansichten. Aber ich fand die Zusammenfassung interessant, als gesagt wird, ja, wenn die stabile Figur in deinem Leben die Person ist, die dein Großvater mit Benzin überschüttet, um ihn anzuzünden, dass das auch schon einiges aussagt.
Ja, er ist in einem sehr aggressiven, gewaltbereiten, immer irgendwelche Waffen im Haus habenden Umfeld groß geworden. Und da ist es einfach ganz normal, da haben wir auch einen Ausschnitt, wie die Großmutter ihn auch angeredet hat. Also die Art und Weise, miteinander zu reden, war, ich sag mal, im Hause Vance eine uns nicht bekannte, sage ich mal, für den deutschen Durchschnittsbürger.
Du bist ein Kind und immerzu wird zu dir so geredet, nämlich da kommen, die redet quasi nur fluchend, ja. Und das hat natürlich auch was Uriges oder so, aber im Wesen heißt es, dann sagt sie zu ihm, du kleiner Klugscheißer, wenn du nochmal so ein Quatsch
Wichser,
hast,
eher Wichser.
Du Wichser, dann knall ich dir in die Fresse, dass dein Kopf in deinem Arsch steckt. Und das ist liebevoll gemeint, das habe ich schon verstanden, dass das liebevoll gemeint ist und hat auch so sein Soul, aber das bringt dich natürlich auch auf eine ganz anderes Normallevel von Daueraufgepeitschtheit.
Er beschreibt ja auch, wie sie halt einfach ihren Mann angezündet hat einmal, ne? Den Opa.
Ja.
Ja, halt wohl laut, schreiend, gewalttätig. Interessant ist für mich auch das Thema Sprache und Ernährung.
Absolut.
Also, dass er irgendwann im Supermarkt arbeitet und beobachtet, dass nur die Armen Milchpulver kaufen und wohl zu dem Schluss kommt, dass die Wohlhabenderen eher ihre Babys auch stillen und dann für sich einen Schluss daraus zieht, warum ärmere Menschen eher nicht die Kinder stillen. Gibt da noch mehr Beispiele? Also
ja, aber erklär doch mal, warum die Ärmeren eben nicht ihre Kinder stillen, sondern ihnen Milchpulver geben. Welche Konklusio zieht er daraus?
Wegen Alkohol und Drogen, die konsumiert werden.
Von den Müttern, genau.
Was ja eine gewisse Fürsorge dann doch noch zeigt. weil an anderer Stelle, da erzählt dann Nina Power, dass sie beobachtet hat, wie kleine Kinder Limonade in ihrem Fläschchen hatten. Nämlich nicht Wasser und auch nicht Sprite, sondern Mountain Dew, der Tau aus den Bergen, extrem zuckerhaltig. Das ist dann da normal, sowas einem Kind zu geben.
Ja, das war ja ein Kind aus ihrer Gastfamilie und dann sind die zum Zahnarzt gegangen und der hat dann gesagt, weil die Zähne da schon so halb weggammelten, sie sollen doch vielleicht Wasser ins Fläschchen machen. Und dass das halt für die eine totale Überraschung war, dass man Kindern keine Limonade ins... Also was sagte sie, das Kind konnte noch nicht mal richtig sprechen, es muss so unter 2 Jahre alt gewesen sein.
Was auch thematisiert wird, ist Sprache. Und da ist mir hängen geblieben dieser Dialekt, der gesprochen wird. Und dass das natürlich dann für europäische Ohren gar nicht mehr so zu verstehen ist, auch manches Wortspiel nicht. Also was haben Feuerwehrleute und die Weisen aus dem Morgenland gemeinsam? They come from afar. Sie kommen von weit weg, beziehungsweise sie kommen aus einem Feuer. Oder aus, ja. Das muss man sich dann schon verschriftlicht eigentlich angucken, um das zu verstehen, wie das lautmalerisch zusammenpasst, aber nicht von der Rechtschreibung her. Es ist auf alle Fälle eine ganz andere Welt und sie verfolgen dann so ein bisschen nach, wie J.D. Vance es da rausschafft aus dieser Welt.
Interessant ist, wie gesagt, für Ijoma war das ja quasi ein Amerika, was er bestenfalls aus Beschreibungen kennt, aber nie erlebt hat. Und Nina Power sagt, das ist genau eigentlich ihr Highschool hier, was da abgebildet wird. Sie hat so viele Parallelen erkannt, bis hin zu einer Szene, die in dem Buch beschrieben wird, wo die Mutter von J.D. Vance, die als Krankenschwester arbeitet, auch wohl regelmäßig überprüft werden muss auf Rückstände im Urin und dann bittet sie ihren Sohn sozusagen, eine Urinprobe abzugeben, weil der natürlich clean war und die Mutter nicht. Und dann erzählt Nina Power, dass es keine Ausnahme ist, sondern sie das auch so erlebt hat, dass regelmäßig Urintests abgegeben werden müssen. Also sie wurde nicht gebeten, einzuspringen und mal Urin abzugeben, aber dass es auch in ihrer Gastfamilie, also ihre Gastschwester auch immer wieder mal Urinproben abgeben musste und dass es dort Alltag ist. Sozusagen oder nichts Ungewöhnliches.
Ja, ist auf alle Fälle ein Podcast, der einem zum Nachdenken anregt und dann nochmal einen anderen Input gibt auf diesen Menschen J.D. Vance.
Was ich sehr interessant fand, also er hat ja dann doch mit Unterstützung seiner Oma dann auch seinen Schulabschluss gemacht und dann ist er dann stand zur Debatte, also er hatte wohl auch Lehrer, die ihn unterstützt hatten und dann stand ja zur Debatte, dass er dann studiert und hat sich dann doch dagegen entschieden, direkt nach der Schule das Studium zu machen, sondern ist erst zu den Marines gegangen, weil er sich aufs Leben vorbereiten lassen wollte. Also er hatte dann doch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Das fand ich sehr interessant.
Ja, das zeigt, wie schlau er ist und dass er halt auch dahin geht, wo es unangenehm ist. Weil er musste sich da sicherlich dann mal anpassen und Marines klingt jetzt auch nicht nach Landschulheim. 4 Jahre sind auch keine kurze Zeit. Aber es hat ihm ja dann geholfen, weil er hat ja danach dann trotzdem die akademische Karriere eingeschlagen und da spielt dann nochmal eine andere, auch recht bekannte Frau eine wichtige Rolle, nämlich eine US-Professorin, Juraprofessorin Amy Chua, die vor rund 20 Jahren bekannt geworden ist mit, ich glaube das Buch hieß so Tiger Mom, also es ging um so Erziehungsmethoden. Und die Frau hat einen asiatischen Background und hat ihre Kinder halt nach Leistung getrimmt und erzogen. Und es hat seinerzeit einen großen Aufschrei erzeugt, auch da weltweit. Da hört man dann wieder Ijoma, wo es eigentlich darum ging, dass die Kinder sich auch schon richtig anstrengen müssen und Sprachen lernen, Sport, Klavier.
Ja, was ich noch interessant fand, kurz auf die Marines-Zeit zu kommen, weil er quasi bestimmte, wie sagte Ijoma Mangold, Sekundäreigenschaften, die auch schon Helmut Schmidt angesprochen hat, die es den jungen Leuten fehlte sozusagen. Da hat er für sich erkannt, dass er die auch erstmal lernen muss, die er halt nie zu Hause gelernt hat, wie morgens früh aufstehen, Betten machen, Uniform und so. Also einfach so bestimmte Disziplinen sich selbst anzueignen. Und dann kommt er ja zurück nach der Marines-Zeit in seine Heimat. Und dann fällt ihm auf, wie schlecht sich die Leute ernähren und wovon sie sich ernähren. Und dass er da auch ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass man sich anders ernähren muss. Und das hat er wohl auch aus der Marines-Zeit mitgenommen, bevor er dann Richtung Universität gegangen ist. Und die Professorin, die du ansprichst, das war ja dann schon seine zweite Uni, weil er hat erst in der Ohio State sein erstes Studium gemacht und dann ist er zu Yale gegangen und hat dort Jura studiert und dort hat er die Professorin Chua kennengelernt und der auch seine Geschichte erzählt hat und sie hat ihn ja auch motiviert, das aufzuschreiben und daraus ein Buch zu machen.
Ja, interessant, dass er dann doch keine Schriftstellerkarriere oder eine juristische Karriere wirklich eingeschlagen hat, sondern jetzt heute Berufspolitiker ist.
Gut, also auf jeden Fall nochmal eine neue Perspektive sozusagen, eine facettenreichere Perspektive auf die USA und deren Entwicklung, kann man sagen, oder?
Ja, und darüber nochmal ein Buchtipp eben auch mit diesem 2016 erschienenen Buch, mit dem man vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, wer da jetzt heute so stark die Geschicke der US-Politik beeinflusst und jetzt ja mit seinem Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch ganz massiv dazu beigetragen hat, dass für die Bundeswehr die Schuldenbremse nun nicht mehr gilt.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie auf den, also sie schneiden es nur an, aber beleuchten es nicht näher, diesen Europahass, den er hat, was ja auch rauskam mit diesem Signal Leak, mit diesem Chat, dass sie da nicht drauf eingegangen sind oder zumindest mal drüber nachgedacht haben. Das hätte mich auch interessiert, wie deren Ansicht sind dazu.
Ja, guter Punkt. Vielleicht ist der Europahass verbunden mit einem Elitenhass, dass das quasi eins ist, dass die US-Ostküsten- und Westküsteneliten relativ europäisch geprägt sind aus seiner Wahrnehmung und daher dieser Hass kommt.
Das ist eine gute Legung. Ja, der Podcast, die sogenannte Gegenwart, Michael. Empfiehlst du den im Allgemeinen? Empfiehlst du diese Episode im Besonderen? Zu welchem Fazit kommst du?
Ich würde euch den Podcast empfehlen im Allgemeinen und tatsächlich diese Episode im Besonderen. Ich mag immer die Episoden mit Ijoma am meisten und finde auch diesen Ansatz am Anfang immer so ein Gegenwartsphänomen zu besprechen oder eigentlich mehrere, finde ich gut und launig. Ist ein schönes Format. Hörempfehlung von mir. Und wie geht's dir damit?
Ja, ich habe dir den sogar mal empfohlen. Ich erinnere mich, ich habe den vor dir gehört, den Podcast, und eine Zeit lang wirklich regelmäßig gehört. Warum ich davon abgekommen bin, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass durch weitere Podcasts, die immer bei mir dazu kamen in die Timeline, meine Rotation so ein bisschen flöten gegangen ist. Es gibt auch anstrengende Folgen. Ich finde die mit Lars Weißbrot auch immer ein bisschen, ich will nicht sagen unangenehmer, aber schwieriger. Ich kann dem nicht so gut zuhören. Ich habe ein bisschen Probleme mit seiner Stimme. Und es ist ein bisschen so nach hinten gekippt, aber als ich jetzt zur Vorbereitung dieses Podcasts diese Folge gehört habe, habe ich gedacht, ach Mensch, also die ist sehr dankbar an die Folge, muss man echt sagen. Ich bin da auch gut reingekommen und dachte, Mensch, ich muss mal darauf achten, wieder häufiger da reinzuhören. Also hat mir wieder gut gefallen und grenzt sich auch so ein bisschen ab von den anderen Formaten, die wir sonst so konsumieren. Also deshalb würde ich euch auch empfehlen, mal reinzuhören. Gebt der Sache mal eine Chance. Lasst euch ein bisschen darauf ein, weil es ist ein Mehrwert und kommt so aus einer anderen Perspektive.
Und ich finde, es ist ein ganz niederschwelliger Zugang trotzdem zu solchen Themen, die manchmal ein bisschen intellektueller einfach sind. Kann man gut machen.
Wunderbar. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Kommt gut hin und wir hören uns nächsten Montag wieder.
Bis dahin, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.